ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Es wären es Leute mit dem ARD-WM-Reporter Philipp Sommer. Gucken wir aufs Finale, lass uns drüber reden. Von gestern Spanien gegen Argentinien. Wer hat es dir so mehr angetan, Messi oder Miss Piggy?
Na klar, Miss Piggy, nein. Also ich habe vor dem Spiel mir die VIP-Liste angeschaut, der FIFA, die da mal rumgeschickt wird. Da waren 11 Seiten voll mit Namen. Unter anderem war Kermit der Frosch und Miss Piggy waren drauf. Ja, dachte ich schon, Hut ab, das wird richtig bunt heute. Und ja, über die Halftime-Show werden wir sicher gleich auch noch sprechen. Messi natürlich fantastisch, gestern war nicht sein Tag, aber es war auch nicht der Tag der Argentinier, einfach viel zu wenig gemacht. Ich glaube 0 Torschüsse bis zur 118. Minute,
verrückt,
das ist schon bemerkenswert und deshalb war ich, muss ich sagen, ohne dass ich Spanien-Fan bin, aber froh, dass die fußballerisch bessere Mannschaft gewonnen hat.
Ja und Spanien mit nur einem Gegentor im gesamten Turnier, muss man dann wirklich sagen, verdienter Weltmeister. Was macht das Spiel der Spanier aus?
Ja, sie ist ja viel diskutiert worden. Sie spielen das ab der U9 oder eigentlich schon früher spielen sie im gleichen System. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Sie sind technisch unfassbar gut ausgebildet, taktisch sehr gut ausgebildet und das sieht man einfach.
Argentinien ist auch dadurch auffällig gewesen, nicht nur gestern, sondern auch im Halbfinale, dass sie ein bisschen, wie formuliere ich es diplomatisch, ein wenig ruppiger gespielt haben. So vielleicht über die Grenzen des Erlaubten hinweg. Das ist dann halt auch nicht gerade einladend, um Fan von Argentinien, neuer Fan von Argentinien zu werden.
Nein, absolut nicht. Also was mich beeindruckt hat bei Argentinien war, ich habe das erste Spiel gegen Algerien kommentiert in Kansas City damals, diese Ruhe, die sie hatten, also wie souverän sie gespielt haben in diesem Spiel, was Messi dann natürlich vorne macht, ist unglaublich oder gemacht hat in ganz vielen Spielen, das kommt ja natürlich dazu. Und dann diese Resilienz, die waren ja schon zweimal eigentlich geschlagen, sowohl gegen Ägypten als auch gegen England und plötzlich kommt diese Mannschaft zurück und lässt sich einfach nicht besiegen. Das fand ich dann schon beeindruckend, aber geht mir genauso wie dir, denke ich, was mich gestört hat, vor allem gegen England, aber auch gestern gegen Spanien, dass sie über die Grenze hinausgegangen sind. Weil gegen England ganz extrem, wo der Schiedsrichter einfach, finde ich, zu spät mal ein Zeichen gesetzt hat, mal eine gelbe Karte gegeben hat. Auch gestern fand ich es teilweise einfach überhart. Und auch deshalb bin ich froh, dass die fairere Mannschaft gewonnen hat.
War es das jetzt mit Messi auf der WM-Bühne?
Das denke ich. Also er ist ja wirklich übermenschlich und wie war es damals in dem Interview, als er 8 Jahre alt war, da hat sein Bruder über ihn gesagt, also ich bin ganz gut, aber Leo, der kommt vom Mars, ne, oder was. Also das ist ein unglaublicher Spieler, aber ich glaube, auch er kann die Biologie jetzt nicht mehr austricksen.
Aber die Position von ihm innerhalb der Mannschaft, die fand ich ja schon auffällig. Es wurde viel dokumentiert, dass er nur Spaziergänger war, dass er halt sehr langsam unterwegs war in den meisten Phasen des Spiels. Aber die Mannschaft drumherum, die hat das ja aufgefangen.
Der hat das aufgefangen und das fand ich schon auch beeindruckend, wie diese Mannschaft aufgetreten ist, angeführt von einem unfassbaren Trainer. Muss ich sagen, Lionel Scaloni, der es geschafft hat, diese auch Stars um Messi herum zusammenzubringen. Und da gab es ja nie eine Diskussion. Messi ist der Star. Messi ist der Held. Wir tun alles, dass er glänzen kann. Und er bringt uns auch nach vorne. Und das hat bei Argentinien super funktioniert. Diese Diskussion gibt es ja in ganz vielen Mannschaften. Dieses Moderieren der Superstars. In Argentinien war das ja, oder bei Argentinien war das nie ein Thema. Und deshalb hat diese Mannschaft auch so gut funktioniert.
Was mir gut gefallen hat, gestern auch zu sehen bei den Spaniern, es saß eine Abordnung an 2010er Weltmeistern auf der Tribüne. Casillas, Iniesta, Puyol, Ramos habe ich da irgendwie gesehen. Und die haben sich natürlich auch wahnsinnig gefreut mit der nächsten WM-Generation, mit der nächsten Weltmeistergeneration. Haben die sozusagen das Staffelholz, den Goldpokal weitergegeben?
Haben sie weitergegeben, tatsächlich. Es war ja auch ganz ähnlich. Ne? In der Bildmitte saß der in der Verlängerung damals 2010 das Tor gemacht hat, Iniesta. Diesmal war es Ferran Torres, wieder das 1-0 am Ende, wieder ein verdienter Titel für Spanien und das Ergebnis einfach einer großartigen Arbeit über die letzten, ja, das letzte Jahrzehnt, etwas länger sogar schon. Und es ist kein Zufall, dass sie Europameister geworden sind, jetzt Weltmeister geworden sind und auch für die nächste Europameisterschaft ein heißer Tipp sind.
Dann sind wir jetzt schon bei der Halbzeitshow. Hat die dir gefallen? Hast du die gebraucht?
Also mir hat sehr gut gefallen, wie Ronaldo dieses Fahrzeug da gesteuert hat, mit Madonna drauf. Das war schon Wahnsinn. Klar, da sind ein paar ikonische Bilder dabei gewesen. Ein paar Sachen fand ich nicht so gut, einfach auch nicht richtig gut inszeniert. Ganz viel ist ja auch Geschmackssache. Und ich finde es einfach an der falschen Stelle. Also wenn dann so ein Ding 25 Minuten, was war dann die Endzeit, 25 Minuten dauert, dann glaube ich, ist das nicht der richtige Weg.
Werden wir das in Zukunft dann jetzt immer bei einem WM-Finale haben, deine Einschätzung?
Das kann sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Gibt ja so ein paar Themen. Werden wir immer Trinkpausen bei Weltmeisterschaften haben? Da gibt es so ein paar Dinge, die ich mir schon vorstellen könnte. Nicht gut finde, aber vorstellen könnte, dass sie bleiben.
Wir ziehen Bilanz in SWR1 Leute, WM-Bilanz mit dem ARD-WM-Reporter Philipp Sommer. Lass uns über Tops und Flops dieser Weltmeisterschaft sprechen. Ich habe mir mal so ein bisschen, um dir was vorzugeben, was rausgeschrieben oder mich hingesetzt und überlegt, so Lieblingsspieler. Ich war schwer beeindruckt von Marokkos Bouadi, den ich unfassbar stark fand, ein Sechser vor der Abwehr, kannte, hatte ich so vorher nicht auf dem Schirm. Und was man in Deutschland, glaube ich, ganz ungern hört, ich bin da komplett anderer Meinung, ich bin auch ein großer Fan von Spaniens Cucurea geworden, weil das einfach ein toller Spieler ist, defensiv wie offensiv. Nur mal so, wenn es um einen Lieblingsspieler geht, der dich beeindruckt hat bei der WM, wer wär's?
Ja, bin ich komplett bei dir. Bei Cucurea fand ich auch überragend. Bin ich auch in der Minderheitsmeinung in meinem Haushalt zu Hause. Gut, ne? Da hängt ein bisschen was nach, aber Saibari, wenn wir bei Marokko bleiben, auch fantastisch. Ganz viele Spieler, was Mappé gezeigt hat, war unglaublich, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt wieder Torschützenkönig bei der WM, wieder über 8 Tore gemacht. Also das ist fantastisch. In jedem WM-Spiel getroffen, also statistisch nicht in jedem getroffen, aber was war da, 22 WM-Spiele, 22 Tore oder 23, man kommt immer durcheinander mit der Statistik, weil sie sich immer selber überholen.
Also ich habe gelesen, er hat mehr Tore in den letzten 3 Weltmeisterschaften geschossen als Deutschland.
Sehr gut. Ja, wunderbar. Das ist jetzt nicht so schwer, könnte man sagen.
Ja, das stimmt, aber einer alleine ist ja dann auch schon herausragend. Von den Teams her haben mich 2 beeindruckt, Norwegen, und das lag nicht nur an Erling Haaland, sondern halt an ein paar anderen Kandidaten, die auch noch da mitspielen. Und Kap Verde, wo ich dann immer so hin und her gerissen bin. Das sind Länder, die es vielleicht sonst, wenn wir die WM mit weniger Teilnehmern gehabt hätten, nicht geschafft hätten, aber dann trotzdem aufgespielt haben. Und fand ich dann trotzdem ganz hübsch.
Ja, man muss sagen, diese 48er-WM, die hat ja einfach funktioniert. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, weil man ja auch dachte, okay, Kongo gegen Usbekistan, Uruguay gegen Kap Verde, braucht man diese Spiele. Ich habe Kap Verde gegen Uruguay beispielsweise gemacht. Man braucht sie. Also was heißt, man braucht sie auch. Man kann sie sich gut anschauen. Mhm. Es war ein tolles Spiel, wie Kap Verde gespielt hat. War unglaublich, der Mut, den die gezeigt haben. Wie die da das zelebriert haben. Großartig. Wirklich die Feelgood-Geschichte dieser WM für mich. Argentinien da am Rande des Ausscheidens gehabt gegen Spanien, als einzige Mannschaft ein Unentschieden geholt. Also unglaublich, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und auch wie die Fans in Nordamerika das gelebt haben. Dass Mexiko den Fußball liebt, war klar. Stimmung im Aztekenstadion muss unfassbar gewesen sein, vor allem bei dem England-Spiel. Das war logisch. Aber wie die Amerikaner, also sowohl die Kanadier als auch die US-Amerikaner, das gelebt haben. Ich bin ganz oft angesprochen worden. Ach, die WM, ja, und die kannten sich aus alle, ne? Ah, die US-Amerikaner, ja, aber eine gute Mannschaft. Und Deutschland, oh, die sind schon ausgeschieden, ja. Also die haben sich damit beschäftigt. Du hast es überall in den Nachrichten gesehen. Die Stadien waren überall voll, trotz dieser Mondpreise, die FIFA da verlangt hat. Die Menschen feiern den Fußball und feiern dieses Event, weil einfach die Fußball-Weltmeisterschaft eine der besten Ideen ist, die es gibt. Und es ist so ein bisschen wie wenn du auf die Kirmes gehst. Du weißt, das Bier ist schlecht, es sind viel zu viele Leute da, Popcorn schmeckt auch nicht so richtig, aber wenn du aus der Achterbahn steigst, hast du doch Bauchkribbeln und gehst mit einem Lächeln nach Hause. Also Fußball und WM funktioniert immer.
Die Mondpreise nehme ich gleich auf, da bin ich bei meinen 3 Flops. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben. Absurd hohe Eintrittspreise, alleine beim Finale. Offizieller Preis 800 bis 11.000 Dollar. 2022 in Katar hat, glaube ich, die teuerste Finalkarte 1.600 gekostet. Bei mir auch noch das Thema Rassismus. Allein in der Gruppenphase wurden der FIFA 89.000 beleidigende Online-Beiträge gemeldet. Ist ein Flop für mich. Und ich habe auch mal die deutsche Mannschaft dazugezogen.
Auf die Idee kann man kommen, tatsächlich, dass die deutsche Mannschaft hätte deutlich besser spielen können. Werden wir sicher in Gänze nachher noch besprechen. Aber klar, es sind ein paar Dinge, die einfach hochgehalten werden, aber dann nicht eingelöst werden. solche Dinge mit Rassismus und diesen Dingen, das kann einfach nicht sein. Da würde ich mir auch erwarten, dass die FIFA da auch entschiedener vorgeht. Aber das haben wir ja in Katar auch erlebt, dass diese großen Slogans nur selten mit Leben gefüllt werden, mit Toleranz und so weiter. Also da geht's ums Geld.
Wenn du dem gesamten Turnier von Anfang bis Ende mit allem drumherum eine Schulnote geben würdest, wäre es welche?
2. Ich habe mir das gern angeschaut, ich habe das gern miterlebt. Am Schluss haben wir tolle Spiele gesehen. Der Fußball hat, wie gesagt, funktioniert, trotz aller Vorbehalte, die man im Vorfeld hatte und trotz aller Dinge, die einfach auch nicht sein können. Balogun, dass jemand anruft und eine rote Karte zurücknehmen lässt, das lässt natürlich das Spiel im Kern oder lässt einen am Kern des Sports zweifeln. Und trotzdem hat der Fußball so eine Kraft, dass man am Schluss doch eine gute WM gesehen hat, fand ich.
Zum Glück gab es bei dieser XXL-WM zum ersten Mal ein 16-Finale. Dadurch kam die deutsche Mannschaft mal wieder zu einem K.O.-Spiel. War dann allerdings trotzdem recht schnell zu Ende gegen Paraguay. SWRs Leute geht weiter mit dem ARD-WM-Kommentator Philipp Sommer und unserem Turnierfazit. Was ist das bei der deutschen Mannschaft? Ist das seit 2014, seit dem großen WM-Erfolg, dass Anspruch und Realität so ein bisschen stark auseinanderklaffen?
Sicher auch. Man kann ja dieses Ausscheiden gegen Paraguay schon mit einem Vorrundenausgleich setzen. Und da möchte ich nicht Paraguay anzählen. Die haben über mehrere Jahre auch gezeigt, dass sie zu Recht Teil einer Fußballweltmeisterschaft sind. Aber wir haben es wieder nicht unter die besten 16 geschafft, so wie es eben vorher eben auch war. Achtelfinale. Deshalb würde ich das so gleichsetzen. Und das Erstaunliche für mich ist ja, dass verdiente Trainer Joachim Löw 2018, Weltmeistertrainer Hansi Flick 2022, der mit Barcelona jetzt alles gewinnt, mit Bayern alles gewonnen hat. Und jetzt eben Julian Nagelsmann, der natürlich unbestritten ein Fachmann ist, alle gescheitert sind in diesem System. Und dann muss mit dem System auch was nicht stimmen.
Was sind denn so für dich die Eckpunkte des Systems? Wo ist da, jetzt gucken wir, du vielleicht ein bisschen mehr rein als ich, alle sehr viel drauf auf dieses System, auf den Deutschen Fußballbund, auf die Nationalmannschaft. Wo klemmt es denn dann da?
Ich glaube, die Erwartungshaltung, die du angesprochen hast, ist ein großes Thema. Wie man sowas angeht, wenn ich dann sehe, wie mit welchem Hunger andere Mannschaften auftreten, die deutlich weniger individuelle Klasse auf dem Platz haben als die deutsche Mannschaft, dann wundere ich mich schon darüber. Und dann sind natürlich auch inhaltlich Fehler gemacht worden, ist ja von den Experten rauf und runter diskutiert worden. Fest steht, natürlich haben wir nicht den Talentpool wie Frankreich oder Spanien, aber wenn man das Mittelfeld, die Schaltzentrale des Mittelfelds der zweit- oder drittbesten Vereinsmannschaft der Welt zur Verfügung hat, wenn man einen Champions League-Finaltorschützen hat, wenn man eine Innenverteidigung aus Bayern München und später dann Real Madrid, Stamminnenverteidiger hat, dann muss mehr möglich sein als das. Und dann fragt man sich schon, wo liegt dann genau der Fehler?
Es wird ja dann auch, jetzt hat man sich vom Bundestrainer Julian Nagelsmann getrennt. Im Nachhinein schlau reden ist immer besonders einfach. Da wird ihm dann gerne angeheftet, dass ihm die Erfahrung fehlt. Ich finde halt das Alter, ne, dass der Mann halt relativ jung ist, das finde ich immer so schade, wenn das dann nachher ein Grund sein sollte, dass er als Bundestrainer gescheitert ist. Würdest du ihm mangelnde Erfahrung zumindest auch unterstellen, dass er da vielleicht zu wenig Rückschläge vorher schon erlebt hat?
Das kann natürlich mit reinspielen. Ich möchte mir nicht anmaßen, über den Charakter von Julian Nagelsmann zu richten. Fest steht, er ist relativ jung. Ich glaube, es ist dann vielleicht Lebenserfahrung eher als Trainererfahrung, weil er hat natürlich seit vielen, vielen Jahren Bundesliga oder höchste auf höchstem Niveau Erfahrung gesammelt. Ich denke, das ist nicht das Problem. Und jeder, mit dem man redet, der unter Julian Nagelsmann trainiert hat oder ihn beobachtet hat, ihn kennt, sagt natürlich, lobt ihn nur in den höchsten Tönen über sein fachliches Wissen und so weiter. Es ist dann vielleicht manchmal die Lebenserfahrung, die dann noch ein bisschen abgeht, aber das ist ein Thema, was dann glaube ich auch in der Beratung oder der Wahrnehmung, wie das ganze System funktioniert, dann auch vielleicht auch schief läuft, dass eben auch, wie gerade skizziert, die Leute, die auch wirklich ihre Klasse schon anderswo gezeigt haben, in diesem System DFB das dann nicht irgendwie voll ausschöpfen können.
Wo könntest du dir vorstellen, sehen wir Julian Nagelsmann das nächste Mal?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also auf jeden Fall wieder auf höchstem Niveau, denke ich schon. Ja, keine Ahnung, was er für Pläne hat, aber seine Qualität spricht für sich.
Zu einer Bilanz gehört dann auch so das Finanzielle. Es mussten keine Prämien an die Spieler gezahlt werden bei der deutschen Mannschaft. Trotzdem macht der DFB ein WM-Minus von 9,4 Millionen Euro. Was wiegt da so schwer die Abfindung an, Herrn Nagelsmann?
Ja, es fehlen ja einfach wahnsinnig viele Prämienzahlungen, ne? Und das WM-Quartier und das ganze Unternehmen WM ist natürlich auch nicht günstig. Und da muss natürlich ein Gegenwert eingespielt werden. Das kannte man schon aus den letzten Turnieren. Und das tut dem DFB einfach wahnsinnig weh, wenn die Mannschaft so früh ausscheidet. Und nicht zuletzt deshalb, gibt natürlich noch einige andere Gründe, DFB-Akademie und so weiter, war der DFB ja, jetzt mal blumig gesprochen, nicht auf Rosen gebettet, ja, die letzten Jahre. Und auch das ist ein richtiger Rückschlag jetzt finanziell für den Deutschen Fußballbund. Und da hilft natürlich diese Abfindung und auch natürlich ein hohes Gehalt für den Nachfolger nicht. Der DFB zahlt einfach seinen Bundestrainer sehr gut. Nach Vernehmen soll nur Carlo Ancelotti auf Weltniveau mehr verdienen haben als Julian Nagelsmann.
Ja, was ist jetzt mit dem neuen Bundestrainer für die deutschen Fußballer? Wann wird Jürgen Klopp endlich vorgestellt? Vielleicht erfahren wir jetzt in S-Fans Leute was Neues von ARD-Reporter Philipp Sommer. Man muss ja immer so ständig so ein bisschen mal auf die Agenturmeldung schauen oder was ploppt bei meinem Nachrichtenportal auf. Welche Infos hast du?
Ja, es wird nicht mehr so lange dauern. Das ist die Info, die ich habe, bis Jürgen Klopp vorgestellt wird. Hat er auch gestern verkündet, dass er sich geeinigt hat mit seinem Arbeitgeber. Was dann der letzte große Punkt war, natürlich hat er ja auch durch die Blume gesagt, dass der DFB ein komplizierter Laden ist und mit den Landesverbänden und so weiter und so fort. Also da werden noch einige Gespräche geführt werden müssen. Aber ich denke, beide Seiten haben ein Commitment, wollen es machen und deshalb wird es jetzt auch relativ bald so kommen.
Wie stehst du zu einem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp?
Gut. Also ich denke, das ist eine sehr logische Entscheidung. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wie die Genesis war jetzt bis hierher, dass dann dahin geflogen wurde zur WM und er nebenher noch seine Expertenrolle weiter geführt hat und da dann alles erzählt hat, was los war. Aber das ist ja jetzt nicht sein Fehler, er hat sich da ja committed. Der DFB hat sich relativ schnell da festgelegt und dann auch sehr schnell gehandelt. Für mich manchmal zu schnell. Man hat ja das Gefühl, es gibt nur einen Trainer in ganz Deutschland, der das machen kann. Ich habe es ja gerade schon gesagt, der DFB zahlt ja nicht schlecht. Er hätte 7 Millionen Argumente dafür einen guten Trainer zu bekommen. Und es gibt ja auch noch andere. Aber ganz klar, Jürgen Klopp ist, glaube ich, eine gute Wahl, denn er hat gezeigt, dass er Menschen begeistern kann, dass er Mannschaften begeistern kann von der Spielidee und dass er ein Umfeld mitreißen kann. Und das ist schon das, was die deutsche Nationalmannschaft jetzt braucht.
Also nur mal so Gedankenspiele. Mir sind noch so Namen eingefallen wie logischerweise Thomas Tuchel, der jetzt mit England auch nicht ganz so schlecht abgeschnitten hat. Pep Guardiola ist, glaube ich, auch momentan noch ohne Job. Aber ein ausländischer Trainer beim Deutschen Fußballbund, das ist noch zu früh wahrscheinlich, ne?
Da weiß ich nicht genau, ob es zu früh ist, aber das ist natürlich ein schwieriges Thema. Die Engländer haben ja eigentlich gerade gezeigt, dass das da gut funktionieren kann. Die hatten sich ja früher auch schon getraut mit italienischen Trainern vor Thomas Tuchel. Jetzt ist ihm die Fünferkette in die Quere gekommen. Mal sehen, wie das ausgeht. Aber natürlich gibt es auch noch sehr gute andere deutsche Trainer, internationale Trainer, die das hätten machen können. Und trotzdem denke ich, Jürgen Klopp ist eine gute Wahl.
Okay, also Jürgen Klopp, sagst du, wird in Kürze als neuer Bundestrainer vorgestellt. Kann ein Wechsel auf nur einer Position dann schon die große Veränderung bringen? Also es gibt ja auch noch so Jobs wie den Präsidenten, den Sportdirektor, da könnte ja auch ausgetauscht werden.
Spieler gibt es auch noch.
Spieler gibt es auch noch.
Also für mich wäre es eine Überraschung, wenn Deutschland in 2 Jahren Europameister wird, weil, Überraschung, Frankreich und Spanien haben immer noch bessere Spieler als Deutschland. Und Jürgen Klopp hat ja gezeigt bei seinen Vereinsstationen, dass er Mannschaften bauen kann. Natürlich hat er jetzt nicht den Transfermarkt, aber er wird sich schon ein paar Leute rauspicken und eine Spielidee rauspicken und eine Mannschaft so zusammenstellen, dass sie funktioniert. Davon bin ich schon auch überzeugt. Aber er hat auch gezeigt bei diesen Stationen, dass das Zeit braucht. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Deshalb, man hat ja auch relativ wenig Zeit, um mit der Mannschaft zu arbeiten in den Pausen. Das wird Zeit brauchen und es wird keine Wunderheilung unter Jürgen Klopp geben.
Aber wenn er jetzt schon feststellt, und das nicht positiv, dass der DFB ein ziemlicher Apparat ist, der sich schwer bewegen lässt, den ganzen Laden DFB wird er ja auch nicht auf den Kopf stellen.
Nee, vielleicht ruft er mal bei Jürgen Klinsmann an, der hat es ja mal versucht, 2005 oder 2006 dann eben, mit ganz gutem Erfolg zunächst. Ne? Das war ja schon so. Der DFB ist natürlich eine Anstalt, wenn man es mal so sagen möchte, die einfach sehr, sehr groß ist. Und ja, das ist eine Herausforderung, glaube ich, für jeden da, dann eine Plattform zu finden, wo man sich dann gut und bewegen kann.
Trotzdem nochmal, diese beiden Positionen und die beiden Köpfe, Präsident Bernd Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler. Rudi Völler hat jetzt, glaube ich, nochmal ein neues Arbeitspapier, wie es heißt, bekommen. Bernd Neuendorf, stehen die irgendwie im Fokus in der Diskussion, dass da was sich tun könnte?
Nein, ich höre nichts im Moment tatsächlich. Ich denke, das schnelle Handeln jetzt nach der WM ist jetzt schon auch wieder eher positiv, oder der Jürgen Klopp hilft einfach jetzt, den Leuten einen Glauben zu geben. Und das war, glaube ich, auch für die anderen, die Bernd Neuendorfs dieser Welt wichtig, dass man da gleich jemanden präsentiert. Deshalb auch diese Eile. Bernd Neuendorf hat sich jetzt ja auch wieder positioniert gegen FIFA und gegen Infantino. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Da kämpft er so ein bisschen auf verlorenem Posten, ja, so seit ein paar Jahren. Hat auch da wirklich auch eine undankbare Position. Gehört auch zur Wahrheit dazu. Und jetzt sportlich glaube ich, dass das mit Klopp jetzt erstmal hilft und auch einiges überdeckt, weil ich mich schon auch gewundert habe, dass man diesen Vertrag mit Julian Nagelsmann so langfristig verlängert hat. Man fasst ja eigentlich nicht zweimal auf die Herdplatte mit Jogi Löw. War es ja genau das Gleiche in Grün. Verstehe ich auch nicht die Denke dahinter, dass man das nicht anders löst.
Du berichtest schon seit Jahren auch über die FIFA, den Weltverband, das Image jetzt nicht nur aktuell, aber jetzt gerade extrem negativ und von tiefem Misstrauen geprägt. Allein finanziell ist der Weltverband aber vielleicht so der riesengroße Gewinner dieser Weltmeisterschaft. Der Guardian spricht von über 13 Milliarden Euro an Einnahmen. Läuft doch.
Sepp Blatter hat 2016 mal ein Interview uns gegeben, da hat er gesagt, Emotionen und Hoffnung kannst du immer verkaufen. Und das verkauft die FIFA. Und das ist im Prinzip genau.
Besser denn je.
Das ist genau das Ding. Und Gianni Infantino, sein Nachfolger, der hat es auf die Spitze getrieben. Mit der Kommerzialisierung, mit den Preisen, mit der Vermarktung und natürlich auch mit seinem Doppelpass mit der Politik. Ja, das ist dann unschön in ganz vielen Bereichen, aber hilft natürlich, um etwa die finanziellen Ziele der FIFA zu erreichen. Und dass man diesen Umsatz und diese Einnahmen vervielfacht hat im Vergleich zu den letzten Weltmeisterschaften, das ist schon ein unglaublicher Erfolg. Und auch deshalb sitzt Gianni Infantino so fest im Sattel.
Ich möchte einen Punkt, was die FIFA-Geldmaschine angeht, mal rausnehmen. Die Preisgestaltung bei den Ticketpreisen, dynamische Preisgestaltung, heißt das Ganze ja dann. Lässt sich das noch zurückschrauben oder, weil die Stadien ja voll waren, werden wir das jetzt alle 4 Jahre so erleben?
Das denke ich. Es hat ja funktioniert und deshalb haben sie gut verdient. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass sich irgendwas daran nochmal ändern wird oder dass es zurückgedreht wird. Das Gleiche gilt ja für die 48er-WM, wo viele ja skeptisch waren. Haben wir vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Und jetzt nimmt natürlich die Diskussion über eine mögliche 64er-WM Tempo auf. Diesen Vorstoß gab es ja schon mal aus Südamerika, also vom Chef des südamerikanischen Verbandes, der Konföderation, für diese WM zum 100-jährigen Jubiläum, Centenario, eben 64 Mannschaften zuzulassen. Das wurde dann relativ schnell vor dieser Weltmeisterschaft ja dann abschlägig beschieden. Aber nachdem 48 jetzt so gut funktioniert hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Vorstoß nochmal kommt. Und auch Gianni Infantino hat es ja schon in den Mund genommen, das Thema wieder. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht.
Dann braucht man aber keine Quali mehr, oder?
Braucht man eigentlich fast keine Quali mehr, zumindest in manchen Konföderationen nicht mehr. In Südamerika, die haben ja noch 10, die hatten ja jetzt schon mehr als die Hälfte dabei. Dann macht eine Quali irgendwann gar keinen Sinn mehr tatsächlich. Und der sportliche Wert wird sicher dann auch nicht besser. So gut es jetzt mit 48 funktioniert hat. Ganz lustig, wir haben ja vorher auch eine Doku gedreht mit Esther Sedlacek und Thomas Hitzlsperger, waren dafür auch in Curaçao und haben da mit dem Fußballpräsidenten gesprochen. Haben wir dann auch dazu befragt, natürlich auch Curaçao, einer der großen Profiteure dieser Erweiterung auf 48. Der hat dann gesagt, 48 gut, aber mehr dann jetzt bitte auch nicht. Das fand ich ehrlich gesagt ganz lustig.
Also wir dürfen noch rein, aber sonst kein weiterer. Das heißt, es gibt aber noch so ein anderes Gerücht, dann WM-Rhythmus nicht mehr alle 4 Jahre, sondern alle 2 Jahre vorstellbar?
Ja, hoffentlich nicht. Also ja, dem Kommerz scheinen ja keine Grenzen gesetzt zu sein, also aber das wäre ein kompletter Holzweg.
War der negative Höhepunkt dieser FIFA-Machenschaften für dich, du hattest es eben schon angesprochen, diese Rücknahme der roten Karte für den US-Spieler Balogun und das Ganze nach möglicher Einflussnahme, wir waren beide nicht bei dem Telefonat dabei von US-Präsident Donald Trump, oder wird dieses Thema vielleicht auch zu heiß gekocht?
Nee, also ich denke, das erschüttert den Kern des Sports, wenn plötzlich Regeln ausgehebelt werden und klar kann man danach sagen und schreiben, dass der Vorsitzende dieser Disziplinarkommission das alleine entschieden hat. Aber wenn dann Donald Trump selber sagt, er hat da angerufen und dann wird zum ersten Mal nach, 64 Jahren, wird eine rote Karte zurückgenommen, das ist schon ein wahnsinniger Zufall. Also das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Und ich finde, das erschüttert wirklich die Grundwerte des Sports und des Fußballs. Und ich hatte jetzt diese Diskussion mit einigen Menschen aus meinem Umfeld. Argentinien, sind die bevorzugt worden bei dieser Weltmeisterschaft wegen dieser Tritt von Messi im ersten Spiel, der keine rote Karte bekommt und so weiter. Dann natürlich die Gangart des Schiedsrichters gestern, aber auch gegen England, dass einfach viel durchgewinkt wird. Und einige Fußballfans, bei weitem keine Verschwörungstheoretiker, sagen ja, die FIFA greift ein. Die FIFA sorgt dafür, dass Argentinien da besser gestellt ist.
Schützt Messi und
schützt Messi, will diese Messi-Geschichte. Ich glaube das nicht, ich will das auch nicht glauben, aber das sind natürlich Dinge, die da mit reinspielen. Wir haben zum einen den Videoassistenten, der keine konsistenten Entscheidungen trifft über das Turnier, und dann kommt sowas wie Balogun und dann sagen die Leute, ach, ja klar, ist ja alles möglich. Dann kann natürlich auch das sein, dass die FIFA sagt, Messi muss das Ding gewinnen. Und deshalb glaube ich, ist das ganz gefährlich für den Fußball.
Es gab so diese klassischen Abschlussworte oder Bilanzworte des FIFA-Präsidenten. Es war nicht nur die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten, es war das größte gesellschaftliche, soziale und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt hat. Das waren seine Worte. Er hatte auch mal vor, die ökologisch saubersten Spiele dort auf die Reihe zu bringen, das sauberste Turnier. Das hat nicht ganz geklappt.
Aber das ist jetzt auch keine ganz große Überraschung. Spoiler. Also das hatten wir natürlich schon in den letzten Jahren auch. Ich kann mich erinnern, wir haben in Katar eine Doku gemacht. Da ging es natürlich genau auch um Nachhaltigkeit, wo die FIFA dann ja auch uns Journalisten oder der Welt erzählt hat, dass das die nachhaltigste WM wird, wo man in die Wüste Arenen gebaut hat, die kein Mensch mehr gebraucht hat danach. Und da wird dann schön gerechnet mit irgendwelchen Windparks, die da gebaut werden, weiß Gott wo, und dann das quer verrechnet wird und so, dass am Schluss die Zahl stimmt. Da wird natürlich auch viel schön gerechnet und getrickst, dass das natürlich auch bei so einer Weltmeisterschaft mit diesen Distanzen über 3 Zeitzonen mit Flugmeilen nicht funktionieren kann, kann sich jeder ausrechnen.
Gianni Infantino ist die Streitfigur im Weltfußball und SWR1 Leute-Gast, ARD-WM-Reporter Philipp Summer ist ihm schon des Öfteren begegnet. Wie würdest du den Mann beschreiben? Ganz nüchtern.
Aalglatt und clever. Das muss man sagen, clever ist er.
Jetzt gibt es internationale Fußballverbände, die loben ihn für seine Machtnetzwerke, die finanzielle Expansion der FIFA. Andere werfen ihm Profitgier, Entfremdung von der Fanbasis und eine zunehmende Politisierung des Sports vor. Wo stehst du so?
Ja, ich denke, Gianni Infantino hat natürlich den Fußballverband FIFA so reich gemacht, wie er noch nie war. Und das ist das Argument, das zählt für ganz viele. Er hat seine Macht gesichert mit eben dieser WM-Erweiterung, gibt den vielen Ländern, seinen Wählern, ist ja One Vote, One Country, also eine Stimme pro Land. Deutschland hat genauso viel Einfluss wie Curaçao. Das ist ja bekannt. Und er gibt eben diesen Wählern, gibt er die Möglichkeit, bei der größten Show dabei zu sein, die der Fußball zu bieten hat, nämlich der Fußball-Weltmeisterschaft. Er verkauft diese Hoffnung darauf und Er bezahlt die Leute um sich rum inzwischen ja auch ganz gut. 250.000 für FIFA-Council-Mitgliedschaft im Jahr. Da setzt sich dann natürlich auch die belgische, das belgische FIFA-Mitglied brav neben Gianni Infantino auf die Tribüne, auch wenn Herr Balogun mitspielen darf gegen Belgien, obwohl er natürlich eigentlich nicht mitspielen darf. So funktioniert das System und am Schluss verdienen alle ganz gut damit und deshalb sehe ich auch keine Opposition zu Gianni Infantino.
Aber in dieser Oppositionsrolle ist ein wenig zaghaft, könnte man vielleicht sagen, der Deutsche Fußballbund mit Bernd Neuendorf an der Spitze. Aber wenn wir von 211 Verbänden weltweit sprechen, sind es wie viele, die ähnlich positioniert sind?
11. Also, oder 10. Also ich habe gehört, dass es 200 schon Briefe gibt oder zumindest Zusagen für die Wiederwahl von Gianni Infantino im März in Rabat in Marokko, wo er ganz klar gewinnen wird, die Wiederwahl. Und die Opposition, das haben wir ja nun auch schon in Katar gesehen, auch da war natürlich Deutschland mit dabei, auch zu Recht mit dabei, inhaltlich, dass man gesagt hat, das geht vielleicht nicht. Aber Gianni Infantino hat allen seinen Gegnern die Hosen ausgezogen. Das muss man einfach ganz klar sagen, mit One-Love-Binde und so weiter. Diese Opposition wurde verlacht innerhalb der FIFA. Und deshalb ist es auch eine ganz schwierige Situation für den Deutschen Fußballbund. Da kann man natürlich auch immer schimpfen und sagen, Bernd Neuendorf und der DFB, die müssten da mehr klare Kante zeigen und die müssten eben sich da anders verhalten. Aber wenn du weißt, dass du verlierst und eben auch Nachteile hast in der Vergabe von Turnieren und so weiter, dann ist das einfach eine schwierige Position. Das heißt jetzt nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen muss, aber man ist so ein bisschen ein zahnloser Tiger.
Aber gerade dieses Zusammenspiel mit der Politik, du hast den Fall Balogun gerade nochmal erwähnt, dass dort ein US-Präsident Einfluss nehmen kann, wer spielt und wer spielt nicht, das müsste ihm doch eigentlich bei der Mehrheit aller Landesverbände, aller Nationen auf die Füße fallen.
Eigentlich ja, aber er hat eben ganz viele Argumente, nämlich 13 Milliarden, wir haben es nachher gesagt, auf seiner Seite. Er hat einfach den Fußballverband so reich gemacht. Es funktioniert gut. Auch diese WM, die ja auch in einigen Teilen der Welt Skepsis ausgelöst hat. Kann das funktionieren? Curaçao, Kap Verde, Jordanien, wer braucht denn das? Wer braucht diese Spiele? Ja, es hat aber funktioniert. Die Leute sind ins Stadion gekommen, auch zu diesen Mondpreisen. Ich bin in Seattle zum Spiel gefahren, Belgien gegen USA, wo die USA dann nachher ausgeschieden sind. Ich bin im Aufzug, dann treffe ich da jemanden, der hat irgendwie ein US-Trikot an oder eine Fahne oder irgendwas in der Hand und mich gefragt, gehen Sie zum Spiel? Sagt er, ja, ich habe hier Tickets noch bekommen, echt gute Tickets und so weiter. Ah, sind wahnsinnig teuer gewesen zwischendurch, aber jetzt habe ich echt für einen guten Preis Tickets bekommen. Dann sage ich, was haben die denn gekostet? $3,200.
Eins.
Oh. Ich habe dann nochmal nachgefragt, wie viel? Ja, 3.200. Fand er einen guten Preis und war happy. War total happy, dass er zu dem Spiel gehen konnte. Und die Leute wollen dabei sein bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Und das ist das große Glück von Gianni Infantino. Und wenn sich das nicht ändert, ändert sich auch in der FIFA nicht viel.
Wenn man es trotzdem mal versucht durchzuspielen, ein mögliches Szenario, was müsste denn passieren, dass die FIFA einen neuen Präsidenten bekommt?
Es müsste erstmal jemanden geben, der sich aufstellen lässt. Und schon da fängt es an, schwierig zu werden. Europa hat jetzt in den letzten Wochen tatsächlich versucht, mal den Markt zu sondieren sozusagen oder mal mit Namen rauszukommen. Schon da gab es Uneinigkeit, weil es eben auch keinen klaren Kandidaten gibt. Schäferin hat keine Lust. Der ist bei der UEFA, der UEFA-Präsident, der ist bei der UEFA total happy. Den könnte man sich vorstellen, dass er die Wucht hätte, vielleicht da anzutreten. Aber ihm ist auch klar, dass er auf der Weltbühne da keine Chance hat gegen Gianni Infantino, weil in Südamerika, in Afrika, auch in Asien ist die Machtbasis von Gianni Infantino so groß, dass es sinnlos ist, gegen ihn anzutreten.
Du warst bei dieser Fußball-WM zum ersten Mal fürs ARD-Fernsehen als Spielkommentator im Einsatz. Was hat sich dadurch für dich geändert?
Das ist eine ganz andere Aufgabe. Ich glaube, es war jetzt meine 6. Weltmeisterschaft, also als Storymacher und Interviewer und alles Mögliche war ich schon oft dabei. Aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn du die Spiele kommentierst. Und es war natürlich auch eine besondere Situation. Ich habe 10 Spiele jetzt gemacht, tatsächlich in einem Monat. So. Und du bist 2 Tage in dem Ort, 2 Tage in dem Ort. Dann am nächsten Tag bist du wieder im Flieger, bereitest das nächste Spiel vor und versuchst da auf Ballhöhe zu kommen. Und ja, bist viel unterwegs und war natürlich aber trotzdem ein tolles Erlebnis. Daher vielleicht auch diese Bewertung mit einer 2 vorher, wenn man, sag mal, die Vorberichterstattung oder eben auch, was wir die Doku gemacht haben, was man da mitbekommen hat, da sind natürlich viele Dinge, die gar nicht gehen an dieser Weltmeisterschaft. Das hängt mit dem Verhalten der FIFA natürlich zusammen, mit Preisen, mit Ethik, mit Friedenspreisen für Donald Trump. Ein Gastgeberland führt Krieg, es werden Menschen von der Spezialpolizei getötet in diesem Land, auch übrigens während der WM. Das sind natürlich Dinge, die einfach gar nicht gehen. Aber wenn man dann in dem Land ist, kriegt man davon tatsächlich relativ wenig mit und man bekommt natürlich am Spielort die Begeisterung der Menschen für den Fußball mit. Und deshalb waren es für mich tatsächlich überwiegend sehr positive Eindrücke.
Die Stimmung möchte ich mal aufgreifen. Jetzt sind die USA halt, wenn wir alleine darauf gucken, wo in den vergangenen Wochen dann zuletzt besonders intensiv gespielt wurde, nachdem die Standorte Kanada und Mexiko raus waren. Jetzt sind die USA ein sehr großes Land. Hat man dann die WM-Stimmung nur wirklich rund um den Spielort wahrgenommen oder auch irgendwie auf deinen Touren dazwischen? Oder du bist im Vorfeld der WM, hast du ja gesagt, für die Doku auch schon unterwegs gewesen, dass du da so ein bisschen eine Fußball-Euphorie gespürt hast?
Es war tatsächlich so, dass es immer mehr wurde in meiner Wahrnehmung. Wir haben in Toronto angefangen, da war es noch so ein bisschen verhalten zu Beginn, auch mit der Plakatierung jetzt beispielsweise in der Stadt und dann aber in den USA wurde es dann immer mehr. Wir waren dann auch mal in Miami, da war es am extremsten, habe ich es zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Da ist natürlich eine sehr große lateinamerikanisch stämmige Bevölkerung dort, da wird mehrheitlich Spanisch gesprochen und die Menschen dort lieben den Fußball. Und da war wirklich in jeder Kneipe war der Fernseher an und wurde Fußball gelebt. Aber auch später dann etwa in Seattle, auch ganz im Norden, Public Viewing, als die Mexikaner dann in der K.O.-Runde waren, da war alles knackevoll, jede Kneipe voll, das Public Viewing voll, alle in Grün, alle Mexiko und eine Riesenstimmung. Also das wurde wirklich gelebt, das Turnier dort.
Sind das schon so Momente, die bei dir im Kopf bleiben werden als WM-Moment? Das, was vielleicht keine Kamera so als erstes einfängt? Oder hast du da irgendwie noch ein Erlebnis, wo du sagst, das bleibt für immer?
Nee, es ist tatsächlich schon dieses Fanerlebnis. Also wenn du die Menschen siehst, wie sie mit leuchtenden Augen da reinmarschieren und den Fußball dann lieben und einfach sich freuen, dort zu sein. Und klar, man sieht immer ein paar lustige Geschichten noch dazu. Ich weiß noch, wir sind aus Seattle aus dem Stadion rausgelaufen, in diese Menschenmenge rein. Da kam uns einer entgegen, der hat einen Stock in der Hand und hat so getan, als ob er blind sei, hatte eine schwarze Brille auf, ein Schiedsrichterkostüm und hat ein Schild in der Hand, I can do better than VAR. Also ich kann es besser als der Videoassistent. Fand ich dann auch schon lustig und so bunte Erlebnisse gab es natürlich viele mit kostümierten Fans und allem Möglichen und klar auch im Stadion selbst, also wenn du dann da sitzt und wir hatten Algerien gegen Argentinien, das erste Gruppenspiel, als dann Messi mit diesem Dreierpack Klose erst einholt, dann überholt, wo du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein. Der 39, damals noch 38-Jährige, macht hier eine Riesenshow. Keiner wusste ja so richtig, wie fit er ist. Er hat ja noch eine Muskelverletzung, vergisst man ja oft direkt vor der Weltmeisterschaft. Neben dir sitzen die argentinischen Kollegen, da sitzt Kun Agüero und Carlos Tevez, also war schon ein bisschen surreal. Ja. Also das waren schon Erlebnisse, die einfach bleiben.
Und trotzdem auch, weil wir ja alle so viel, unfassbar viel Ahnung vom Fußball haben, ist man halt als Reporter auch immer in so einer Rolle, dass manchmal hat man das Gefühl, jeder darf denjenigen kritisieren. Wie gehst du mit Kritik um? Wie nah kommt die an dich ran?
Ja, also die kommt schon an mich ran, ist ja klar. Also man guckt schon, dass man so gut wie möglich macht und liest auch das eine oder andere. Ich habe jetzt tatsächlich in den USA jetzt gar nicht so viel mitbekommen, tatsächlich, von Kritik. Man hat natürlich seine Bubble sozusagen, die Menschen im Sender natürlich, die mit denen man da im Austausch ist. Man versucht ja einfach kontinuierlich besser zu werden. Man versucht einfach es so gut wie möglich zu machen und ja, einfach hart zu arbeiten und dann hofft man, dass es ganz gut ankommt.
Kam ganz gut an. Schlussrunde in SWR 1, Leute, mit ARD-WM-Reporter Philipp Sommer. Wir gucken mal so ein bisschen, was das Hörerfeedback uns bringt. Ulrike von der Bay aus Orsingen-Nenzingen hat sich gemeldet und schreibt, durch die Tatsache, dass so viele Mannschaften an der WM teilnehmen konnten, gab es für diese Mannschaften aus den weniger fußballpopulären Staaten die Möglichkeit, sich so einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und zu zeigen, dass sie keinen dritte Weltfußball spielen, so nennt sie es. Teilweise sehr interessante Begegnung. Das deckt sich ja auch mit dem, was du gesagt hast. Und da ist man so hin und her gerissen. Findet man die WM zu groß? Möchte man solche vermeintlich kleineren Fußballstaaten sehen. Das lässt sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr aufhalten, wenn wir jetzt schon über eine 64er WM reden, oder?
Ich denke, es war ein gelungenes Experiment, wenn man so möchte, weil keiner wusste so richtig, wie viele Kantersiege sieht man tatsächlich. Aber es gab ja tatsächlich sehr wenige. Klar, Deutschland, Curaçao 7-1, Usbekistan mal untergegangen gegen Portugal oder so. Aber das meiste war tatsächlich so, dass eben die Kleinen gezeigt haben, dass sie Fußball spielen können. Kap Verde ganz vorne weg, aber auch viele andere. Und deshalb war das bereichernd, auch die Geschichten, die man da gehört hat, ne, oder gesehen hat. Kap Verde, Wusinha, der Torwart über 40, der dann da das Spiel seines Lebens macht und plötzlich 15 Millionen Follower bei Instagram hat. Die Welt ist ja dann auch verrückt. Also diese 48er-WM hat überraschend gut funktioniert und ich denke, das wird nicht mehr zurückgedreht.
Horst Pohl hat sich gemeldet aus Friedrichshafen. Du, Philipp, hast dem WM-Turnier eine 2 gegeben mit allen Einschränkungen, die du gemacht hast. Hast du dich schon deutlich gemacht. Er gibt eine rote Karte, der Rassismus gegen die Iraner, die ungebremste Selbsterstellung von Trump und Infantino zählt er auf, die unglaubliche Business-Show, das rechtfertigt bestenfalls eine 3 eher schlechter.
Kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, das kommt eher durch die Eindrücke, die ich vor Ort gesammelt habe, aber da sind viele Dinge, die gar nicht gehen.
Andrea Krämer-Dröge meldet sich zur deutschen Mannschaft und meint, war es nötig, dass unsere Nationalmannschaft gefühlt die ganze Zeit ihre Familien dabei hatte?
Ja, das ist ja eine Diskussion, die schon geführt worden ist. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Elfelden, ein Albtraum. Übrigens kann man sich in der Mediathek angucken. Sehr gut über die WM 94. Ja, genau. Wirklich fantastisch. Da gab es ja auch das Thema mit den Familien und so weiter und dann mit Eifersüchteleien. Ja, es hat offenbar nicht geholfen, ob es entscheidend war. Wissen nur die Beteiligten.
Und das Quartier wird auch mal gerne zitiert. Was war es jetzt? Es war so langweilig gewesen, dass man sogar teilweise Verstecken gespielt hat.
Klingt sehr spannend.
Jörg Herzl hat sich gemeldet. Die Engländer hatten den Mut, mit Tuchel sogar einen deutschen Trainer zu engagieren, mit dem größten Erfolg seit 60 Jahren. Der deutsche Konservatismus und die deutsche Arroganz steht wieder mal im Weg. Und man denkt, Klopp und nur er allein könne das jetzt regeln. Ein Trainer mit einem anderen Blickwinkel und nicht deutscher Mentalität könnte auch gut tun. Das ist seine Meinung, aber weit weg von der Meinung des Deutschen Fußballbundes.
Ja, wäre sicher auch spannend, mit jemandem anderen oder einem Trainer, der nicht aus Deutschland kommt, zu arbeiten. Ich denke, die Entscheidung ist gefallen deshalb. Gucken wir mal, was Jürgen Klopp macht.
Hier kommt bei dieser ganzen FIFA-Diskussion noch ein guter Vorschlag rein von Steffen. Vielleicht sollte man es mal wie beim Boxen probieren und sich nicht auf einen Weltverband versteifen. Im Boxen gibt es 4 Weltverbände, die alle ihre Weltmeister hervorbringen, genug Fans und somit Geld generieren, dass es schon seit Jahrzehnten funktioniert. Das wäre es doch, oder?
Ja, ich bin jetzt kein Boxfachmann, aber ich habe jetzt eigentlich nicht den Eindruck, dass das so super funktioniert beim Boxen.
Da blickt man auch gar nicht mehr durch. Das ist der Weltmeister von dem Verband und das ist der FIFA-Weltmeister. Aber die Frage bleibt natürlich, ob man sich da positionieren kann. Und dann gibt's dann hier auch die Frage von Harald Biesenbach. Alle regen sich zu Recht auf, dass der Fußballsport geknebelt und nicht zu sagen vergewaltigt wird. Aber keiner steht halt auf und sagt, ich mache nicht mit, weder Verbände noch Spieler. Das ist leichter geschrieben als getan.
Das kann man von den Spielern doch nicht verlangen. Das ist meine Meinung. Für die Spieler, die wollen die Weltmeisterschaft spielen. Das ist das Größte, was es gibt. Ich kann auch von einem Spieler nicht verlangen, ich verzichte jetzt auf das Größte, was ich in meinem Berufsleben, das ist ja nun mal ihr Beruf, erreichen kann, weil mir der als Gastgeber nicht passt. Also den Spielern kannst du das ja auch nicht nehmen. Am Schluss geht's ja darum, wer guckt sich das Ganze an? Wenn niemand mehr ins Stadion geht und keiner mehr Fernsehen guckt, ich hoffe, das passiert nicht, aber dann würde sich was ändern. Aber im Moment hat der Fußball immer noch so eine Kraft, dass eben die Funktionäre mit ganz, ganz viel durchkommen.
Ralf Böhringer aus Fellbach hat noch eine Frage. Sitzen die Sportschau-Moderatoren und Kommentatoren eigentlich noch live im Stadion?
Ja, die sitzen im Stadion. Wir waren bei der WM jetzt im Stadion, ja auch mit Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger, dass wir eben da nah dabei sind. Ich denke, das hat sich ja auch ausgezahlt. Und auch bei der Bundesliga sind wir samstags immer im Stadion.
Und da wird man dich dann auch wieder hören. Philipp Sommer, vielen Dank fürs Kommen und deine Eindrücke zur WM und deinem Fazit.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.